Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Wir sind heute eine Dreierfraktion, und zwar Dreiercast, ein 3D-Spiel, und wir haben 3 Tage Zeit, diesen Podcast aufzuzeichnen. Und da müssen wir von vorne anfangen. Guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Manu.
Guten Morgen. Wir sollten wirklich 3 Tage lang diese Folge laufen lassen.
Genau, und jedes Mal aber halt wieder zurücksetzen und dann wieder so tun, als ob wir die Folge noch nie gemacht hätten, und einfach wieder bei Null anfangen. Aber gut, an dieser etwas holprigen Einführung hat man vielleicht schon raushören können, über welches Spiel wir heute reden, nämlich über Majora's Mask 3D. Und was ist jetzt... witzigerweise so zum Start des New 3DS als Remake geschafft hat, mal über Nintendo rauszukommen. Jetzt ein blödes Ende für diesen Satz. Und Ocarina of Time kam ja zum Start des 3DS. Also so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und ich habe aber irgendwie rückblickend immer so für mich das Gefühl, dass Majora's Mask immer so im Schatten von Ocarina of Time stand. Und das ist ein sehr großer Schatten, weil Majora's Mask kam nur 2 Jahre danach, kam ja auch irgendwie für den SNES. Und
Was? Majora's Mask war N64.
N64, Entschuldigung. Und aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das Spiel leidet oder litt immer bis heute darunter, dass es so knapp nach dem bis heute bestbewertetsten Zelda oder ich glaube sogar bestbewertetsten Spiel überhaupt, nämlich Ocarina of Time, rauskam. Ne?
Es lag vielleicht auch ein Ticken daran. Also schlecht verkauft hat sich's ja nicht. Ich weiß nicht, was Ocarina of Time sich verkauft hat, aber es war schon ein Millionenseller und ist auch heiß geliebt, von den Fans zumindest. Aber es wird genauso sehr auch gehasst von vielen. Ich muss noch ausholen, dass ich damals ja ein großer N64-Fan war und auch Ocarina of Time damals gespielt habe. Und ich habe mich neulich ja schon in diesem Rückblick-Cast, glaube ich, in dem Vorschau-Cast, als wir überlegt haben, auf was wir uns freuen, hatte ich mich gefragt, warum ich Majora's Mask damals nicht gespielt habe, weil Zelda eigentlich immer heiß erwartet war von mir. Und inzwischen weiß ich auch, was der Grund war. Es lief nämlich nur mit diesem Expansion-Pack fürs N64, und den hatte ich mir damals nämlich nicht geleistet. Und bin dann weitergezogen von den Konsolen. Und das war der Grund, warum ich Majora's Mask nie gespielt habe. Jetzt endlich habe ich es rausgefunden. Deswegen war ich natürlich umso freudig erregter, dass Majora's Mask jetzt auch dieses Remake spendiert bekommt. Micha, du hast es aber damals gespielt.
Jein, ne? Ich habe es auch nicht auf Nintendo 64 gespielt, weil ich hatte nämlich gar keinen Nintendo 64, weder mit oder ohne Expansion Packs, sondern ich war total der PlayStation Freak und habe meine Freunde auf dem Schulhof immer so, es gab ja immer den Battle, so Nintendo oder Sony oder halt andere Konsolen, und da war die Nintendo 64 Konsole natürlich schon berühmt-berüchtigt für ihre Nebel Darstellung, so.
Das N steht ja auch offiziell für Nebel.
Ja, also was gerade so bei Turok, also wir hatten da natürlich sehr viel von diesen Spielen dann gespielt, irgendwie war das dann immer so, haben wir uns immer lustig gemacht, so, ha, der spielt Turok und kann keine 2 Meter bei gucken. Jahre später habe ich dann aber für den GameCube eine Version von, ich glaube, es war Wind Waker, ne? Das ist das einzige GameCube-Zelda, glaube ich. Also da war so eine Sonderedition irgendwann mal rausgekommen.
Collector's Edition, genau.
Die habe ich mir gekauft, und da war eine Disc dabei, wo Ocarina of Time und Majora's Mask beide mit drauf sind. Als Emulation, wohl bemerkt. Also das ist sowas wie so ein, sagen wir mal, ein Beta-Test der Virtual Console, die dann später rauskam. Da hat nämlich Nintendo vereinzelt so Spiele rausgebracht, die auf einem internen Emulator liefen. Und dieses Spiel hatte dann schon hier und da mal so einen kleinen Glitch, einen grafischen, aber man konnte es halt komplett spielen. Und das war so das erste Mal, dass ich diese Nintendo 64 Zelda gespielt habe. Und insofern habe ich nicht dasselbe Problem gehabt wie ihr.
Nee, ich habe es ja auch gespielt, nur nie selber am Stück, sondern ich hatte Nachbarkind, ich sage bewusst Kind, nicht Freund, weil es halt wieder dieses berühmte Kind aus der Nachbarschaft, von dem ich öfter mal erzähle, der immer alles hatte, den aber keiner richtig mochte, aber alle immer zu dem zum Zocken rübergegangen sind. Und deswegen habe ich Majora's Mask damals auf dem N64 immer so stückweise mal gesehen und hier mal irgendwie den einen Tempel mit angeschaut, wie den einer gespielt hat oder auch mal selber gespielt. Aber mir hat halt so diese komplette Spielerfahrung in einem Stück, dass ich es mal selber wirklich von Anfang bis Ende durchgespielt habe, die hat mir gefehlt und umso freudiger in Erwartung war ich, also mir ging es da genauso wie dir, Manu, dass ich gesagt habe, ach schön, dass es jetzt nochmal rauskommt, weil da habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, das so nachzuholen.
Ganz kurz Faktencheck, ich habe gerade mal parallel noch geguckt, Ocarina of Time hatte 7,5 Millionen verkaufte Einheiten und hat 99% auf Metacritic, kommt fast an die 120 ran. Und Majora's Mask hatte die Hälfte, also 3,36 Millionen Käufer.
Aber das ist genau, das liegt aber an diesem blöden Expansion Pack und so. Ja, ne? Und natürlich, so, ja. Ich glaube auch schon, dass es auch an dieser hohen Erwartungshaltung, auch wenn du das vielleicht nicht so doch, siehst, aber ich glaube schon, dass einfach nach Ocarina of Time war halt einfach die Erwartungshaltung gigantisch und da konnte, glaube ich, kein Spiel wirklich rankommen und ob Majora's Mask da vielleicht auch zu Unrecht ein bisschen abgestraft wurde oder zu Recht, das wollen wir jetzt ja auch ein bisschen hier klären. Eine andere Sache ist mir noch, aber da wirst du mir vielleicht auch wieder gleich mit einem Halt ins Wort fallen, Manu, was natürlich dann zu Recht ist, wenn ich was Falsches sage, aber die Handlung schließt ja direkt an Ocarina of Time an und das ist ja meiner Meinung nach der einzige Fall in der Zelda-Historie, dass es einen direkten Nachfolger gibt, wenn man jetzt mal A Link Between Worlds, was für ein 3DS ja rauskam, was ja im Prinzip nur so ein quasi Nachfolger zu A Link to the Past ist. Ja.
Das stimmt so halb. Also es ist ein direkter Nachfolger mit demselben Link, mit derselben Inkarnation. Der Link, den wir jetzt in Majora's Mask spielen, der kommt später in, wie hieß das, Twilight Princess nochmal vor. Aber allerdings als andere Figur, also nicht als Link, sondern man muss schon ein bisschen suchen und ein bisschen in der Hintergrundgeschichte wühlen, aber im Prinzip stieß Twilight Princess an. Nintendo hat irgendwann so eine Zelda-Historie rausgebracht, die kann man sich irgendwo runterladen, mal angucken. Und von der Chronologie ist Twilight Princess dahinter. Und insofern.
Also zu der Zeit war es auf jeden Fall ein Novum.
Total. Also ich meine, generell macht Nintendo ja nicht so oft direkte Fortsetzungen von irgendwelchen Spielen.
Von der Story zumindest.
Von der Story zumindest. Ne? Also klar, Mario, da weiß man ja nicht so wirklich, wo welcher Teil spielen soll. Ob es das Schokoladenland schon vor 20 Jahren gab, kann auch niemand beurteilen. Schokolade. Aber die direkten Fortsetzungen, wo auch tatsächlich dann, also sowas wie Mario Galaxy 2 ist ja extrem ungewöhnlich für Nintendo.
Und Majora's Mask setzt wirklich direkt da an. Es gibt sogar so eine Art Previously on Legend of Zelda. Es gibt so eine kleine Einleitung, was quasi in Ocarina of Time passiert ist. Und die Ocarina spielt ja auch eine große Rolle. Also es ist ja nicht nur der gleiche Link, sondern es ist wirklich, schließt nahtlos an, die Siri, wollte ich jetzt gerade schon sagen. Hey Siri. wie heißt sie? Hey Listen,
ja, diese Elfe, ne? Ah, das denkt mir auch auf zu
machen. Jetzt denke ich voll an Siri. Was soll das denn jetzt? Navi,
Entschuldigung. Navi, genau. Navi, ja, also, ich war jetzt auch völlig, weil du mir diese Siri auch ins Ohr gesetzt hast, habe ich ganz.
Aber es liegt halt auch nahe, Navigationsgerät
und ja, Siri. Eben. Ja. Und Epona, das wunderschöne Stutenpferdchen, Fohlen, was auch immer das ist, ist natürlich auch dabei. So, aber es spielt in einem anderen
Königreich.
In einem anderen Königreich, ja, Königreich, ja, in einer anderen Welt, sehr schön benannt Termina, auch schon gleich sehr namensgebend. Und was sich aber grundlegend unterscheidet, es ist zwar eine direkte Fortsetzung, aber es spielt sich komplett anders als Ocarina of Time. Also dieses Zelda hat schon einen ganz, ganz eigenen Stellenwert, was die Mechanik und die grundsätzliche Auslegung dieses Spiels angeht. Was aber im ersten Moment gar nicht so direkt auffällt, finde ich.
Ich finde doch gar nicht, dass es sich so krass anders spielt. Also es ist doch dann relativ ähnlich, finde ich, wie Ocarina of Time von der Steuerung her. Also du hast
die Steuerung, klar.
Ja, du hast eine Third-Person-Ansicht und hast Blocks und Schlägst mit den gleichen Tasten. Du hast ähnliche Mechaniken drin, nämlich, dass du in Tempel rein musst und am Ende eines Tempels bekommst du, jetzt in dem Fall bekommst du halt eine Maske. In Ocarina of Time bekommst du halt meistens einen Gegenstand, der dich dann irgendwie weiterbringt. Du hast zwischendrin in der Mitte eine Stadt. Du hast eine Oberwelt, so ein relativ, ja, dröge will ich nicht sagen, aber da ist halt relativ wenig los, die dich eigentlich nur verbindet zwischen den einzelnen Arealen und also so vom Aufbau ist es dann schon relativ ähnlich, aber es ist halt eher die Story, die bei Majora's Mask dafür sorgt und deswegen auch für denjenigen, der jetzt überhaupt nicht diese komischen Gags mit 3 Tage und wieder zurückspulen und hä, was soll das am Anfang verstanden hat. Die Story ist du kommst als Link in dieser Welt an und wirst von einem kleinen Jungen, Horror Kid heißt der, der eben diese namensgebende Majora's Maske trägt, von deinem Pferd gestoßen und dann, ja, ist so, wollen jetzt nicht zu viel spoilern, aber die, sagen wir mal, die grobe Story ist, dieser Junge hat diese Maske und er droht damit, die Welt zu zerstören, indem er den Mond auf die Erde stürzt und das passiert innerhalb der nächsten 3 Tage, beziehungsweise nicht innerhalb, sondern genau nach 3 Tagen und du hast 72 Stunden eben Zeit, das zu verhindern. Und das heißt Spielzeit, aber nicht, dass das Spiel in 72 Stunden, also genau, 72 Stunden in Ingame, ich weiß gar nicht, wie viel das dann in echt immer sind, sind das dann immer so 2,5
Stunden. Ist nicht oder sowas, oder?
Ja, irgendwie so. Ja, das würde sogar hingekommen dann.
72 also, ich glaube, 72 Minuten so um den Dreh rum.
Genau.
Ja.
Und weil aber natürlich dieses Spiel nicht in 72 Minuten vorbei ist, kannst du mit deiner Ocarina of Time eben die Zeit zurückspulen. Das heißt, du landest dann einfach wieder am Morgendämmerung des ersten Tages und kannst dann nochmal 72 Stunden spielen. Oder du kannst halt auch dann zwischendrin die Zeit wieder zurückspulen. Also du kannst jederzeit diese Melodie auf der Ocarina spielen und dann springst du eben wieder zurück.
Genau, aber das meinte ich auch mit, es spielt sich komplett anders als alle anderen Zeldas, weil diese Zeitreisemechanik, also diese Zurückspulmechanik, ist ja nicht einfach nur so, alles, was du bisher erreicht hast, bleibt so, wie es ist, sondern die Zeit geht ja wirklich zurück. Das heißt, wenn du irgendwo etwas erledigt hast, wie in einem typischen Zelda-Spiel, Block nach darüber verschoben, da irgendwie reinmarschiert, irgendwelche Schalter umgelegt und so weiter und so fort, das ist alles wieder zurückgesetzt. Leute erinnern sich auch nicht mehr daran, dass du mit ihnen geredet hast. Gegenstände, die du bekommen hast, bleiben nur in den ganz besonderen Fällen, wird auch irgendwie nicht so richtig erklärt. Also so quasi so wichtige Items wie dein Bogen oder diesen Grapple-Hook, den man in jedem Zelda hat, die bleiben dir erhalten, warum auch immer. Aber alles andere wird wieder zurückgesetzt, was erstmal extrem verwunderlich ist, weil man eben in diesen 72 Minuten dieses Spiel nicht komplett schaffen kann. Und dann fragt man sich so, was, wenn man das zum ersten Mal spielt, wie soll das alles gehen? Und da liegt ja auch so der große Reiz darin in diesem Spiel und aber gleichzeitig auch die große Frustration. Vielleicht magst du mal, Micha, wie hast du das denn damals erlebt, als du es gespielt hast mit diesen 3 Tagen?
Naja, ich hatte Freunde und mit denen habe ich geredet. Und die haben, und wir haben uns gegenseitig ausgetauscht, was da eigentlich los war. Die Verwirrung war natürlich am Anfang da. Allerdings waren Spiele mit einem Zeitlimit damals relativ, also etwas häufiger auf dem Markt, sag ich mal. Also davon gab es damals mehr. Ich habe relativ parallel zum Beispiel Nightmare Creatures gespielt und da gab es auch Zeitlimits und so. Und deswegen war das für mich jetzt nichts total umwerfend deprimierendes irgendwie, weil in der heutigen Landschaft gibt es das ja kaum. Das Spiel hat für mich vor allen Dingen funktioniert, weil ich eben ein paar Kumpels hatte, die das damals mit mir parallel gespielt haben und dann haben wir uns ausgetauscht und haben halt überlegt, man kommt ja erst zum Beispiel nach einer Zeit drauf, dass man verschiedene Melodien spielen kann und die auch unterschiedlichen Effekt auf diese Zeitreise-Geschichte haben irgendwie. Also wenn du die Standardmelodie spielst, als Beispiel jetzt, dann hast du nur diese 72 Minuten reale Zeit und dann kannst du diese Ocarina of Time Melodie aber auch rückwärts spielen und das verdreifacht aber diese Zeitperiode und dann gibt es wiederum noch andere.
Ach, verlangsamt, halbiert.
Genau, also halbiert das dann irgendwie, also es macht das so, dass du effektiv mehr Zeit hast und dann gibt es nur noch andere Melodien, die ebenfalls andere Effekte auf das Spiel haben. Und das muss man halt alles irgendwie herausfinden. Man muss auch überlegen, damals, als Majora's Mask rauskam, gab es da halt diesen, nicht das Internet und diese ganze große Geschichte, sondern gab es hauptsächlich die Mundpropaganda auf dem Schulhof. Da haben die Leute halt miteinander geredet und sich Sachen ausgetauscht und waren dann froh über jeden Tipp, den sie dann irgendwie in der, keine Ahnung, Club Nintendo aufgeschnappt haben oder so.
Es gab aber auch die 24-Stunden-Nintendo-Hotline, wo man...
Genau. Aber ich finde, und davon lebt das natürlich. Also, das soll nicht heißen, dass es heute mit Walkthroughs und mit den ganzen Kramen und den ganzen Hilfestellungen, die man kriegt, nicht weniger Spaß macht. Aber das ist ein Spiel, das verlangt wirklich Zeit, im doppelten Wortsinn. Also weil das wirklich nicht nur innerhalb des Spiels musst du mit dieser 3-Tage-Mechanik irgendwie klarkommen und herausfinden, wie das funktioniert, sondern man muss sich auch wirklich damit beschäftigen. Und wenn man gewohnt ist, also gerade durch die Spiele der letzten 2 Konsolengenerationen gewohnt ist, stets eine Progression zu haben. Also die Punkte, immer mehr Punkte, immer mehr Items, immer mehr Sachen. Das ist ja so ein bisschen angelernt worden also macht ja auch Spaß. Aber Zelda nimmt dir das halt die ganze Zeit weg.
Ja, und es lässt dich auch ziemlich oft im kalten Wasser sitzen. Mhm. Also dieses sich gegenseitig austauschen ist natürlich heute etwas schwieriger geworden. Nicht, dass es diese Möglichkeiten nicht mehr gibt, aber du musst halt effektiv, du kannst nicht einfach so morgens sagen, okay, ich frage morgen in der Schule mal auf dem Pausenhof, wer das gerade auch spielt. Da findet sich das dann, weil das Spiel da halt neu war. Mhm. Sondern du musst jetzt schon gezielt dir quasi eine kleine Gruppe von Menschen schnappen, die das auch parallel spielt. Und Nintendo hat das aber auch gemerkt oder bedacht und hat viele Hilfen ins Spiel eingebaut, die es früher gar nicht gab. Also Das muss man zur Verteidigung auch sagen. Es gibt zum Beispiel jetzt diese kleinen, diese Bande, diese Bombenbande, eine so eine kleine Nebenquest am Anfang, die man machen kann in der Stadt. Und die kommen jetzt immer auf einen zugerannt und geben dir so Tipps. Und das finde ich eigentlich eine ganz charmante Lösung, dass du dann da rumlaufen kannst. Und dann kommt so ein kleiner Junge und sagt dir, hey, ich habe gehört, da im Wald irgendwelche komischen Geräusche, geh doch da mal irgendwie heute Nacht vorbei, zum Beispiel. Ja? Und dann gehst du dahin. Oder ich habe gehört, der große Bombensack so da 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 da. So wie das halt dir auch ein Kumpel irgendwie sagen würde.
Genau.
Und das finde ich ganz clever gemacht.
Notizbuch gab es im Original auch schon von denen.
Das gab's schon, genau.
Also die geben aber, dir
dass
ja
die auf dich zukommen und
ja, gut, das ist neu, das stimmt. Aber ja, dass du das dieses Notizbuch hast, wo wirklich dann aufgeführt ist, wenn du einen Charakter triffst und der dann irgendwie sagt, ja, ich brauche irgendwie nachts Hilfe, weil ich werde da das immer überfallen. So, dann
zack. Ich meinte, dass die auf dich zukommen und dir so kleine Hinweise geben.
Ja, gut,
geben,
das genau. Ja.
Das und es ist auch dieses klassische neue, nicht klassische, dieses neue Tippsportal. Da bei dem Maskenhändler in der Stadt kannst du auch in diese Höhle kriechen, wie auch schon bei den letzten Remakes. Und da kannst du dann wirklich in so einem wirklich neuen Hilfesystem, kannst du dir so eine Art Slideshow angucken, was du als nächstes machen könntest, wo du, wenn du überhaupt gar nicht mehr weißt, wo es weitergeht, dann kletterst du in diese Höhle und dann zeigt er dir so eine Dia-Show an mit Hinweisen. Dann weißt du zumindest, in welcher Ecke du irgendwas machen sollst. Finde ich auch ganz praktisch.
Ich finde, das ist generell eine ganz schöne Überarbeitung. Also, wo wir schon bei dem Punkt sind. Also, erstmal sowieso, was jetzt sofort ins Auge fällt, natürlich ist die überarbeitete Optik. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Remake, so, also so richtig komplett neu, sondern es ist basiert schon auf der alten Fassung, aber sieht insgesamt deutlich detaillierter aus. Ich finde, 3D kommt ziemlich geil. Die ganze Framerate ist sehr viel flüssiger auf Nintendo 64.
Liefen Ladezeiten auch.
Ja, Ladezeiten sowieso. Aber auf Nintendo 64 liefen die Spiele ja auch jetzt nicht so schön. Mhm. Also das ist uns damals nicht so wirklich aufgefallen. Aber gerade wenn man sich dann nochmal so die alte Cartridge irgendwie anguckt, so das sind dann irgendwie so gefühlte 15, 20 FPS gewesen. Das fluppt jetzt alles richtig schön auf dem 3DS, sieht wirklich ganz gut aus und hat immer noch sehr viel Charme. Aber auch so das ganze Interface ist jetzt angepasst worden. Also du hast jetzt alles natürlich unten auf dem unteren Screen hauptsächlich. Das ist sehr, sehr cool. Also man muss nicht immer, das war ja auch eine der Schwierigkeiten bei dem alten Spiel, dass man immer zwischen dem Menü hin und her wechseln musste und ne, Kindergehirne funktionieren nicht so gut und deswegen vergisst man die Hälfte, wenn man auf Start drückt und das Menü aufruft. Das ist jetzt alles ganz cool gelöst, dass man die Notizen auch direkt unten hat und so weiter. Und dann hat das, ich kann jetzt nicht jede einzelne Einzelheit aufzählen, aber es sind viele Kleinigkeiten verbessert worden gegenüber den Originalspiel. Da werden Zelda-Puristen jetzt rufen, oh mein Gott, sie haben das Meisterwerk angefasst, aber es sind zum Beispiel Bosskämpfe ein bisschen entschlackt worden.
Die Masken liegen an besseren Stellen,
genau.
wo du sie besser findest und verwenden kannst gleich an der Ort und Stelle.
Es ist hier und da sind ein paar Sachen ein bisschen gestreamlined worden, so die wahrscheinlich, also ich, Nintendo geht mit solchen Änderungen ja immer sehr vorsichtig um. So, die sind ja nicht wie George Lucas und bauen da CGI-Animationen einfach ein, die keinen Sinn machen, sondern die überlegen sich ja immer ganz genau, was macht unser Spiel besser. Und bei Zelda finde ich, jedenfalls soweit ich das gespielt habe, ich habe so 6 Stunden bisher gespielt, da fühlt sich das alles sehr viel fluppiger und schöner an als bei dem Nintendo 64-Teil.
Ja, das ist auch Nintendo, die gehen auch mit ihren Remakes, also ich fand auch Ocarina of Time war wirklich extrem sorgfältig, extrem liebevoll und extrem, wie soll man da sagen, hervorragend und professionell umgesetzt. Also da hat man jetzt, wir hatten jetzt ja letztens gerade erst das Grim Fandango, was irgendwie überhaupt kein Remake ist, sondern im Prinzip einfach nur ein Port und mit allen Fehlern, mit allen Problemen einfach so rübergeworfen wurde. Und das kann man, also wenn man eins Nintendo nicht vorwerfen kann, dass sie diese Remakes irgendwie schlampig hinschludern würden.
Überhaupt nicht.
Absolut
nicht. Die größte Änderung, was du gerade Puristen ansprichst, was wirklich am grundlegenden Konzept was geändert hat, ist das Speichersystem. In der Originalversion speicherst du immer nur, wenn du die Zeitachse zurückdrehst auf Tag 1. Dann speichert er automatisch. Im neuen macht er das jetzt gar nicht mehr. Also er speichert überhaupt nicht mehr selber, sondern du gehst aktiv an diese Speicherpunkte hin und du kannst jetzt also innerhalb der 3 Tage auch speichern, was vorher nicht ging. Das heißt, du gehst zum Beispiel Mitte Tag 2 gehst du zum Beispiel zu einem Tempel und sagst, okay, ich speichere jetzt nochmal, probierst den Tempel und wenn das von der Zeit her nicht reicht, kannst du quasi nochmal laden und dich ein bisschen mehr beeilen. Was vorher halt nicht ging, da musstest du halt einfach dann wieder komplett von vorne anfangen.
Kommt dem mobilen Spielen aber sicherlich dann auch näher.
Ist mir jetzt aber auch noch nicht so schlimm, also habe ich jetzt auch noch nicht gebraucht, weil meistens, es ist ja so, dass du, wenn du quasi so einen Tempel dir vornimmst, gehst du sowieso eigentlich nochmal in die Stadt, zahlst dein Geld ins Konto, weil das bleibt nämlich dann auch safe durchs Zurücksetzen, speicherst nochmal und gehst nochmal in die Zeit zurück und gehst dann zu dem Tempel, weil der Vorteil ist ja, du hast schon eine gewisse Form von Progression, hast du dann nämlich doch, weil Sachen, also Items und so weiter, die du freigeschaltet hast, die bleiben dir und die Schnellreisepunkte. Also wenn du es quasi schaffst, durch eine bestimmte Phase da durchzugehen bis zu dem Tempel, dann hast du in der Regel eigentlich vor dem Tempel dann nochmal einen Portierungspunkt, einen Teleportpunkt, diese
Eulenstatue. Ja.
Genau, dann gehst du zurück, speicherst, setzt die Zeit zurück, teleportierst dich wieder frisch hin und kannst dann in aller Ruhe quasi den Tempel machen.
Und als Ergänzung, so die Ocarina-Songs bleiben dir auch erhalten beim Zeitspulen.
Genau.
Aber mir ist gerade aufgefallen, was ist denn das für eine fiese Kapitalismus-Propaganda, dass dieses, selbst wenn du die Zeit zurückspulst, das Geld in der Bank bleibt sicher. Das ist doch... gut.
Es macht auch an vielen Stellen keinen Sinn, warum manche Sachen bleiben und manche nicht. Ja, und warum muss ich zum Beispiel meine Pfeile und die Bomben neu einsammeln, aber das Geld nicht. Und das irgendwie an den Stellen finde ich es ein bisschen komisch. Und dieses Drei-Tage-System, da müssen wir jetzt aber nochmal drüber reden. Am Anfang oder die Hälfte der Zeit, die ich bis jetzt gespielt habe, ich bin jetzt im dritten Tempel, da hat mich das schier wahnsinnig gemacht. Am Anfang bin ich überhaupt nicht klargekommen mit diesem Drei-Tage-System, weil ich sowieso ein bisschen Schwierigkeiten habe mit so Permadeath-Spielen und Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt irgendwie keine Progression. Es hat lange, lange gedauert, bis ich das jetzt so verinnerlicht habe, wie man mit diesen drei Tagen umgehen muss. Es ist gemeines, fieses, stellenweise echt unfaires Konstrukt, was dir einfach auch Sachen wieder kaputt macht, wenn du nicht gut planst. Also das Spiel zwingt dich wirklich dazu, auf eine gewisse Art und Weise zu spielen. Es ist kein Zelda-Spiel, wo du einfach erkundest, wo du irgendwie sagst, jetzt habe ich gerade Bock, das zu machen. Und das Spiel lädt aber eigentlich dazu auch ein, weil du hast an jeder Stelle hast du irgendwie einen Bewohner, der eine Nebenquest für dich hat. Und das Problem ist aber, du weißt nie, wie lange diese Nebenquests dauern und ob du sie überhaupt schon schaffen kannst. Also ganz konkretes Beispiel. Ich bin da so rumgelaufen, habe auf dem Weg irgendwie so einen Tempel zu finden und die Teleportpunkte zu machen. Und dann war da auf einmal so ein Häuschen. Und dann dachte ich erst, vielleicht ist das der Eingang zum Tempel. Und dann bin ich da reinmarschiert, da in den Sümpfen. Und dann war das ein Spinnenhaus. So, das hat sich angefühlt wie so eine Tempeleingang. Ja? Da waren irgendwie so Spinnen und dann hieß es irgendwie, ich soll 15 von diesen Spinnen platt machen und dann kriege ich irgendwas. Und dann habe ich das gemacht. Hab dann eine halbe Stunde in diesem Spinnenhaus rumgeturnt, alles Mögliche freigeschaltet, Schalter umgelegt, Deku, Propellerhut aufgezogen, hochgeflogen, hatte 14 Spinnen. Und dann hing eine ganz oben in der Ecke, die allerletzte, die 15. Habe ich genau gesehen. Hab alles Mögliche probiert, hab versucht, da Feuerpfeile hochzuschießen. Dann war die Spinne erledigt, dann hing dieses Wappen da und ich bin da nicht drangekommen. Und ich dachte, ich bin blöd und schaff diese blöde Stelle nicht und habe ewig rumgemacht. Und dann war ich irgendwie mitten in Tag 3 und habe alles, was ich auf dem Weg dahin bis zu dem Tempel machen hätte sollen, habe ich dann natürlich wieder verloren. Und dann habe ich herausgefunden im Guide, dass man diese 15. Spinne nur schafft, wenn man diesen Grapple-Hook schon hat. Das wird dir aber nirgends gesagt. Und eigentlich kenne ich das so von Zelda-Spielen oder von Metroidvania-Spielen, dass du die Stellen, die du noch nicht erreichen kannst, die du noch nicht schaffen kannst, dass da zumindest vielleicht vorne, dass dieses Spinnenhaus vielleicht auf so einer Klippe steht, wo du erst hinkommst, wenn du den Grapple-Hook hast. Ja?
Genau so ist
es ja in Ocarina of Time. Und das Spiel lässt dich so oft in solche Fallen, nenne ich es jetzt mal, laufen, wo du erst am Ende die bittere Pille schlucken musst, okay, scheiße, ich habe anscheinend noch nicht alles, was ich dafür brauche. Und das ist mir 5-6 Mal an irgendwelchen Sachen passiert oder dass die Zeit dann ausgegangen ist und ich irgendwelche Items nicht hatte. Und das macht mich echt fuchsig. Also da habe ich das Spiel wirklich gehasst in diesen Momenten. Hat mich echt frustriert.
So, darf ich jetzt auch was sagen?
So,
jetzt. Ich wollte die ganze Zeit immer wieder was sagen und dann habe ich mir gedacht, jetzt brülle ich auch einfach mal, ich bin hier der Moderator, aber dann habe ich mir gemerkt, das nützt überhaupt nichts in dieser Kombination, wie wir hier gerade zusammensitzen, weil da würde keiner von euch irgendwie drauf reagieren. Genau, also mir geht's da so ein bisschen wie dir, dass ich da auch irgendwie in Majora's Mask immer das Problem habe, man muss da sehr genau planen und dass einem dieser Zeitlimit auch immer oft zum Verhängnis wird. Und ich finde das gerade absurd bei einem Handheld-Spiel, dass man da, weil da bin ich halt oft nicht in der Lage, dass ich irgendwie viel planen kann, sondern also mit meiner persönlichen Zeit, sage ich jetzt mal, weil ich sitze halt vielleicht gerade in meinem Bus und dann hält der jetzt an und dann muss ich raus oder ich habe jetzt gerade keine Zeit oder was, ich spiele irgendwie am Küchentisch und dann kocht aber das Nudelwasser und dann muss ich es zuklappen und dann ja, habe ich jetzt keine Zeit, irgendwie den Speicherpunkt noch zu suchen. Und das sind alles so Probleme, die man halt früher auf dem N64 vielleicht weniger hatte, weil da war es halt so ein Spiel, wo man sich gedacht hat, ja gut, da habe ich mich dann irgendwie hingesetzt am Nachmittag und dann wusste ich auch, ich kann jetzt ein paar Stunden spielen und das kann ich halt meistens auf dem 3DS nicht. Und ich hatte halt auch ganz oft das Problem, also ich hatte eigentlich mehrere Probleme, nämlich einerseits muss ich erzählen, dass ich der Technik einfach Opfer der Technik geworden bin. Zweimal. Ich musste den ersten Dungeon wirklich dreimal spielen. Und ich hatte ihn einmal schon bis kurz vorm Bosskampf. Und dann war aber der Akku von meinem 3DS leer. So, dann hat der so rot geblinkt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt klappst du lieber mal zu. Und dann war der 3DS den ganzen Tag während der Arbeit in meiner Tasche. Und abends komme ich nach Hause und ich hatte kein Ladegerät auf der Arbeit dabei. Und dann war der komplett tot. Ist ja auch keins dabei? Genau. Dann war der komplett tot. Ich klappte ihn auf. Der 3DS ist komplett tot und ich musste ihn neu laden und der war halt an drück auf Start und dann kommt er ins Startmenü und das ich musste dann am letzten Speicherpunkt. Also das heißt, jeglicher Fortschritt, den ich da geschaffen hatte, war dann irgendwie weg. Gut, da kann jetzt irgendwie Majora's Mask nichts dafür, weil es hat jetzt nichts mit dem Zeitlimit zu tun, sondern es war einfach nur der Akku. Und beim anderen Mal ist einfach das Ding komplett abgestürzt und dann musste ich es nochmal machen. Und dann war es halt so dieses, oh, jetzt diesen Dungeon nochmal machen und quasi das dritte Mal anfangen.
Das hat mich ein bisschen geärgert. Technikprobleme nicht hast, hast du dieses Gefühl ja trotzdem, oh, genau. Jetzt muss ich das nochmal machen.
Und dann hast du halt oft das Problem, dass diese Menschen halt einen Tagesablauf haben. Also sprich, du kommst halt irgendwo hin und dann sagt er so, nee, den Typen kannst du halt nur während der ersten zwei Tage vormittags ansprechen, aber nicht am letzten Tag. Und dann ist er wie so, ja toll, aber wenn ich jetzt die Zeit wieder zurückspule, habe ich alles, was ich brauche, um es dem zu geben, wieder verloren. Also wie soll ich denn das machen? Also das heißt, du musst ganz oft viele Sachen dann einfach nochmal machen, wenn du die Belohnung haben willst, die jetzt dieser Dorfbewohner oder sowas dir gibt, weil der eben einen Tagesablauf hat und am letzten Tag für diese Quest nicht mehr erreichbar ist. Und das sorgt gerade für mir bei einem mobilen Spiel dafür, dass es halt einfach ist, dass ich mir dann denke, ach komm, scheiß drauf.
Nicht nur mobil, also das hätte mich damals auch schon genervt. Es ist, muss man schon dazu sagen, es ist nicht sehr geeignet für ein mobiles Spiel, weil dieses Spielkonzept sehr viel Ruhe, also das Spiel will auch Zeit von dir, wie Micha schon gesagt hat. Also für Bushalte und Nudelwasser nebenher kochen ist es echt nicht geeignet, das stimmt schon. Das muss man fairerweise sagen. Aber es, diese Dinge, dass du in so Sachen reinläufst, die du nicht mehr erledigen kannst, die ganzen zusätzlichen Items, die du dafür brauchst, hast du aber du bist an Tag 3 und das geht halt einfach nicht mehr in Tag 3, ja? Also ich hatte zum Beispiel Goldpulver, das brauchst du, um dein Schwert zu härten, geht aber nicht an Tag 3, weil das Spiel einfach sagt, nö, an Tag 3 nimmt der Schmied es nicht mehr an. Fertig, bums, aus. Musst du zurück, darfst alles nochmal machen, um dieses blöde Goldpulver zu kriegen. Das sind einfach so Sachen, da liegt, ist vielleicht der Zeit geschuldet, aber das hat mich persönlich immer genervt. Der Micha ist so still. Stört dich sowas gar nicht, dass man Sachen mehrmals spielen muss? Das Spiel will das ja definitiv
von dir. Also es kommt immer auf das Spiel an. Jetzt hier bei Zelda hat mich das tatsächlich nicht gestört. Es gibt aber auch, also ich kann aber verstehen, dass es andere, also es gibt auch andere Spiele, wo mir sowas auf den Sack gehen würde, aber dann störe mich die Spiele selbst. Also dann interessieren mich die Spiele nicht so sehr inhaltlich oder die Welt interessiert mich nicht oder so. Und bei Majora's Mask macht dieser 3-Tage-Rhythmus unglaublich viel Sinn, inhaltlich gesehen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig mit meiner Ausdrucksweise sein, weil ich darf jetzt nicht zu viel spoilern, aber das ist nicht einfach eine willkürliche Game-Design-Entscheidung, sage ich jetzt mal an der Stelle. Vielleicht können wir am Ende noch so einen kleinen 5-Minuten-Spoiler-Abschnitt machen, aber diese ganze Hintergrundgeschichte, dieses ganze 3-Tage-Limit, das ist nicht einfach nur bloß ein Witz. Also die haben sich das nicht nur überlegt, um ein neues Game-Design-Experiment zu machen und dann einfach nur ein neues Konzept auszuprobieren und das dann irgendwo in eine Welt reinzuzwängen, die keinen interessiert, sondern dieses 3-Tage-Rhythmus-Konzept geht einher mit der Geschichte von Link, von der ersten Szene vom Intro an, wo man in diesem Wald startet, bis zum Ende, ergibt alles einen gruseligen Sinn, weshalb mir das natürlich auch extrem gut gefällt. Und dieser Drei-Tage-Rhythmus ist dramaturgisch auch gerade so für Sachen wie die Sidequests und so relativ wichtig. Deswegen, ich kann das verstehen. Ich war am Anfang auch unglaublich verwirrt. Also ich habe da auch an vielen Stellen gedacht, wie muss ich jetzt denn, das sind ja auch Action-Sequenzen teilweise, ne? Also wir müssen ja, man muss ja wie in Zelda typisch auch mal so kleine Plattformen Areale bestehen und so, das ist ja alles irgendwie Actionspiel und Geschicklichkeitsanlagen sind ja manchmal dann schon ein bisschen nervenaufreibend und wenn man die dann 2-3 Mal machen muss, fühlt man sich dann irgendwann auch mal so ein bisschen an der Nase herumgeführt.
Ja, und es ist halt so viel, also dieses 3-Tage-Konzept finde ich ja theoretisch auch super und es hat ja auch viele Komfortfunktionen, dass du Sachen mit diesen Teleport-Funktionen, dass du eben dann nicht das Gefühl hast, du musst diesen ganzen Weg zu diesem Tempel musst du ja nicht nochmal machen, anders würdest du es ja gar nicht schaffen alles. Und wenn du einen Tempel erledigt hast, ist er ja auch erledigt. Da musst du dann auch nicht mehr hin. Dann kannst du die Zeit zurücksetzen und kümmerst dich um andere Sachen. Das ist ja alles wunderbar. Mhm. Aber halt diese verketteten Geschichten. Ja, also dass du Item A bei Person X erledigen, holen musst, um dann bei Person B irgendwas anderes zu machen. Der schickt dich dann wieder dahin. Das sind so Trial-and-Error-Geschichten, die du machst die. Und das Spiel hindert dich ja auch nicht, die daran zu machen, auch wenn du in der Situation vielleicht gar nicht weiterkommst, weil Person C, zu der du dann musst, erst funktioniert, wenn du eben schon den 3. Tempel erledigt hast oder sowas, ja, weil du gewisse Gegenstände, gewisse Masken brauchst, um da hinzukommen, aber das Spiel stoppt dich dann in dem Moment auch nicht und das fand ich halt so untypisch für Nintendo und für Zelda-Spiele im Speziellen, dass es da sehr oft diese Frustelemente gibt, dass du halt nochmal und nochmal und nochmal dahin musst und immer erst selber rausfinden musst, dass du es gar nicht schaffen kannst. Und das ist irgendwie seltsam, weil an die Tempel kommst du ja auch nicht hin. Da hängt dann halt einfach ein riesiger Eiszapfen und da kommst du halt einfach nicht vorbei, wenn du nicht die Feuerpfeile hast. Und dann bist du aber auch irgendwie nach einer Minute bist du dort, siehst, du kommst nicht weiter, gehst wieder zurück. Und bei den ganzen Sidequests mit den 3 Tagen und dem Tagesrhythmus gibt's aber ganz viele so Stellen, wo du es halt einfach selber rausfinden musst und das frustet dann so ein bisschen. Oder mich hat's halt sehr gefrustet.
Wir haben jetzt noch gar nichts zu den Masken auch gesagt, ja, ne? Weil ja, das ist nämlich eine Sache, die ich extrem cool fand, die mir auch damals, kann ich mich noch erinnern, extrem viel Spaß gemacht hat. Nämlich, du findest eben Masken und die sorgen dafür, dass du eine andere Fähigkeit hast. Oder ja, beziehungsweise dich im Prinzip wirst du eigentlich komplett zu dem neuen Wesen. Also weiß ich, du findest die Zora-Maske.
Aber immer schön mit grüner Wipfelmütze.
Genau. Und dann wirst du halt auch wirklich zu einem Zora. Also das heißt, du kannst dann tauchen, du kannst unter Wasser so einen Powerschlag machen und das sind alles so Sachen, die du gar nicht kannst als normaler Link. Oder mit der Deku, was du jetzt schon angesprochen hast, du wirst dann so wirklich so eine kleine Deku, so ein Deku-Viech halt und damit kannst du dann so ein Stück segeln. Das heißt, du kannst dich aus so einer Deku-Pflanze rausschießen und dann irgendwo auf einen anderen Absatz rüber segeln. Oder wenn du diese Goronen-Maske aufsetzt, dann kannst du halt so ein Power-Roll machen und kannst halt irgendwo stampfen. Bist du halt so ein grobschlächtiger Tank im Prinzip. Und
ja, und das sind ja so die Hauptmasken und es gibt aber auch ganz viele Nebenquest-Masken. Also so eine Bombenmaske, dass du einfach selber zu einer Bombe wirst und solche Geschichten.
Das ist echt witzig. Das ist total großartig. Das finde ich auch spannend an Majora's Mask. Das ist halt so ein, die haben da ganz starke afrikanische Einflüsse drin. Gerade diese Masken, in Afrika glauben viele Stämme oder dass es generell gang und gäbe, dass man durch das Annehmen von der Maske Eigenschaften des von dem übernimmt, was die Maske darstellt. Also zum Beispiel glaubt man, wenn man mit Tieren kommunizieren möchte, musst du dir tatsächlich die entsprechende Maske für das entsprechende Tier aufsetzen, sagen wir mal ein Nashorn oder ein Löwe, und du kannst mit Hilfe eines Rituals, Tanzes und so weiter, dann Kommunikation darüber aufnehmen. Und dieses ganze Design von den Masken, das sieht man ja auch schon an den Bildern und an dem Art-Design, und wenn man sich ein paar Sachen davon anguckt, ist ja ganz stark afrikanisch geprägt. Und sie haben es ja tatsächlich auch in Spieldesign übernommen. Also das, was ihr gerade erklärt habt, dass man plötzlich Eigenschaften übernimmt. Mhm. Und Masken spielen ja generell in der ganzen Welt eine ziemlich zentrale Rolle. Also zum Beispiel, es geht ja so weit, dass Personen sterben und eine Maske hinterlassen.
Ja, das müssen wir nochmal ausführlich besprechen. Das ist ja wirklich sehr, sehr untypisch für ein Zelda-Spiel. Und deswegen wird Majora's Mask, glaube ich, auch so geliebt, weil diese Meta-Ebene, die dieses ganze Spiel durchzieht, die ist stellenweise schon, nicht nur stellenweise, die ist einfach durch und durch großartig.
Die ist also großartig,
du befreist ja Menschen, die im Sterben liegen, nicht mehr, oder Wesen, die im Sterben liegen, mit diesem Lied der Befreiung. Und erhältst dann ihre Totenmaske. Und du ziehst ja wirklich die ja, die, also eine Maske, die aus diesem toten Gesicht erstellt wurde, an. Und allein die Sequenz, wie Link sich dann immer verändert in diese, also eintaucht quasi in diese Wesen, wenn er sich diese Maske aufsetzt, es ist schon ein sehr gruseliges Spiel, ohne jetzt irgendwie Horror- oder Schockelemente oder sowas zu haben. Aber so dieses Urwort von gruselig, dass es halt einfach so eine mystische Aura hat, dieses Spiel.
Ich finde auch dieses Schreien. Er setzt die Maske dann auf und dann hat er dann schreit er sich nicht so, als ob er jetzt irgendwie körperliche Qualen hat, wenn er diese Maske aufsetzt, oder beziehungsweise wenn er diese Transformation in dieses andere Wesen vollzieht. Das ist schon, also ich finde das jetzt schon noch unangenehm und ich weiß nicht, wie das auf Kinder wirkt. Also ich glaube, die schlafen vielleicht nicht so gut, wenn sie da irgendwie dieses Schreien dann immer irgendwie im Ohr haben.
Wir kommen jetzt hier in so ein Spoiler-Areal.
Naja, es ist ja, wir können es ja, wir müssen ja nicht spoilern, sondern das ist ja auch eine sehr große Interpretationssache. Also
ja. Wie fangen wir da an?
Warte, bitte auch nicht spoilern. Ich bin ja auch noch nicht ganz
durch. Also machen wir es mal so, wir besprechen jetzt noch kurz zum Ende und dann können wir ja noch mal wirklich einen Spoiler-Part drinnen anhängen.
Okay.
Was mich aber jetzt noch mal interessieren würde, und zwar zwei Sachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, durch diese Zeitbeschränkung sind auch die Dungeons weniger komplex als in Ocarina of Time, weil du musst ja einfach schneller durchkommen können. Geht es nur mir so oder habt ihr die auch irgendwie einfacher jetzt?
Es ist schon das kürzeste Zelt.
Ja, es sind auch
nicht einfach nicht nur von der Gesamtspieldauer, sondern auch einfach jeder Dungeon an sich. Ich hatte irgendwie in Ocarina of Time immer das Gefühl, Wahnsinn, da sind ja riesige, oder auch in Wind Waker, so diese riesigen Inseln da, so wie lange du da brauchst, bis du da alles gelöst hast und bis du da endlich durch bist und 35 Stockwerke und du musst noch mal bis zum letzten runter und dann raufsegeln und was weiß ich was.
Und das da ist ja hier ein bisschen verzerrter. Also der eigentliche Dungeon, der ist relativ kurz, weil du musst ihn ja quasi in diesen 72 Minuten schaffen. Das ist definitiv so, dass die kürzer sind und weniger komplex. Aber zum Beispiel dass er sich beim dritten Tempel zum Beispiel, ist ja diese ganze Sequenz davor mit diesen 7 Eiern der Zoras zu finden, ist ja eigentlich auch schon fast wie so ein Tempelabschnitt. Ja. Also ich finde, dass das halt so, der ist halt aufgeteilter in mehrere Häppchen, dass du, wie du zum Tempel hinkommst, dann irgendwelche Aufgaben, die du davor noch machen musst, um den Tempeleingang irgendwie freizumachen und dann der Tempel selber. Also insgesamt finde ich, ist es schon sehr typisch wie Zelda, aber du hast halt immer wieder diese Rücksetzpunkte, dass du dann nochmal, okay, jetzt habe ich die 7 Eier gefunden bei diesen Piraten, zack, zurück, jetzt mache ich den Tempel. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das gehört irgendwie ja doch dann doch irgendwie zusammen.
Das stimmt schon. Gerade der Vorbereich, bis du erstmal zum Tempel hinkommst, ist schon mal eigentlich nochmal ein Tempel für sich, weil du brauchst irgendwie eine bestimmte Melodie, musst eine bestimmte Maske finden, bevor du überhaupt erstmal zu dem Eingang überhaupt schaffen kannst. Und ja, gut. Ja. Und der zweite Aspekt, Manu, du hast es ja auf New 3DS gespielt. Ist der zweite Analogstick wirklich, sorgt der dafür, dass man das irgendwie leichter spielen kann? Weil, kurz zum Hintergrund, ich habe es halt auf meinem ersten alten kleinen 3DS gespielt und da habe ich
Circle Jerk Pro.
Genau, ohne, sondern ich habe halt nur dieses normale Schiebepad und sonst nichts. Also das heißt, ich kann zum Beispiel die Blickrichtung nicht ändern, sondern ich kann die Blickrichtung immer nur per Klick auf den Schulterbutton
wie früher halt,
genau. Zentrieren oder ich muss halt Gegner eben aufschalten, genau wie früher. Und dann kann ich eben Bossgegner zum Beispiel einfach aufschalten und dann so bekämpfen. Aber ganz oft war es so, dass ich immer gedacht habe, oh, jetzt würdest du aber ganz gerne mal irgendwie die Kamera drehen.
Ich kann dir gern meinen Circle-Pad-Aufsatz schicken. Ja. Damit geht es dann. Dann
das hast ist mir auch zu den peinlich, C-Stick. Da ist mir der Style dann doch wichtiger als die Steuerung.
Ja. Also der C-Stick ist wirklich großartig dafür. Ich benutze den nonstop die ganze Zeit. Also ich laufe und habe gleichzeitig, wie man halt heutzutage auch ein 3D-Spiel spielt, dass man mit dem rechten Daumen die ganze Zeit die Kamera justiert und verändert. Wenn man irgendwo oben auf so einem höheren Absatz steht, schaust du einfach mal runter und du hast nicht dieses Kameragespringe. Also ich hätte jetzt, man kann es ganz normal, glaube ich, spielen mit diesem Aufschalten. Das geht ja, ging ja früher auch, aber dieser C-Stick ist schon eine schöne Erweiterung, wofür sich's, denke ich, lohnt, wenn man es auf dem New 3DS spielt, auf jeden Fall.
Kann ich nur noch mal unterstreichen. Also ich finde, das ist wirklich ziemlich sinnvoll mit dieser Kamera drehen. Ne? Also ich habe das auf dieser Emulation auf dem GameCube auch immer so an einigen Stellen vermisst. Das ist halt irgendwie, die funktioniert eigentlich generell ziemlich gut, diese Kamera, aber gerade bei den Plattformsachen. Also gerade so in den Dungeons oder ich will nur mal an diesen Wasser-Dungeon erinnern, der wirklich eine Steigerung gegenüber dem von Ocarina of Time ist.
Im negativen Sinne.
Im negativen. Also der ist wirklich krass. Also der ist, wenn man den gemeistert hat, fühlt man sich wirklich extrem gut. Aber wow, den fand ich wirklich sehr schwer, sehr knifflig so. Da hat mir dass man da die Kamera drehen kann, um die Übersicht zu kriegen, ist einfach total cool. Ich finde, dass dieser kleine also ich würde ihn nicht mal Stick nennen, das ist irgendwie eher so ein Nupsi.
Genau, wir hatten es im 3DS-Podcast, das ist wie die IBM Notepad-Nippel.
Ja, das ist merkwürdig von der Haptik so, weil das Ding bewegt sich nicht offensichtlich, sondern hat eher so, ja, das ist halt wie so ein Pinöppel irgendwie, der scheint ziemlich sensitiv.
Das ist doch ein Nippel.
Es ist ein Nippel, okay. Ja. Aber ansonsten ist es gut. Und ich muss nochmal betonen, es sieht einfach geil aus auf diesem größten Screen. Also ich habe das jetzt auch auf diesem XL gespielt und ich finde das super angenehm. Wenn man auf der Couch sitzt und in Ruhe hat, und ich muss ehrlich sagen, ich hätte Majora's Mask auch viel lieber auf der Wii U gesehen, so Wind Waker. Ich finde auch, so wie ihr, dass es kein Spiel ist, das man mobil spielen sollte. Aber wenn man sich die Ruhe und die Zeit nimmt und auf der Couch sitzt, dann hat man jetzt mit dem großen Schirm auch ein bisschen eher den Eindruck, die Einbildung so reingezogen zu werden in dieses Spiel. Mhm. Und der Klang ist halt auch geil. Also du hast ja diesen 3D-Klang bei dem 3DS, der ist jetzt halt bei dem neuen auch irgendwie mit drin, eigentlich ganz cool. Insofern eine Riesensteigerung, finde ich.
Die Charaktere, da müssen wir noch einen kurzen, also dadurch, dass das ja alles in dieser einen Stadt spielt, finde ich es eigentlich ganz cool, dass man immer wieder die Zeit zurücksetzt, weil dadurch fokussiert sich das alles so auf diese Stadt und diese Charaktere, die gewinnt man ja wirklich lieb irgendwie so. In anderen Zeldas reist man dann ja immer weiter und das sind es ja immer nur so NPC-Questgeber. Und hier bekommt man ja schon, dadurch, dass die wirklich auch einen Tagesablauf haben, der Nachteil ist natürlich, dass du es wirklich einfach rausfinden musst. Wann ist denn jetzt die alte Frau nachts da an dieser einen Stelle? Oder wann ist denn der Laden offen? Und jetzt stehe ich vor dem Bombenladen und da ist irgendwie niemand, jetzt muss ich irgendwie warten. Oder das ist auch nervig. Aber es ist halt auch einfach cool, dass du so ein Gefühl für diese Stadt kriegst, wie diese Stadt tickt, wie diese Menschen da drin ticken, wer allein dieser Postbote, der da immer rumjoggt. Und dass sich das halt alles so, es hat auch sowas wie
ja.
so ein Ruhepol in diesem Spiel, dass da quasi immer alles so abläuft wie immer. Und dann diese Sachen dann auch so rauszufinden und auszunutzen, dass du dann weißt, okay, ich weiß jetzt, welche Losnummer dann gezogen wird, dann gehe ich mit der Zeit zurück und schummel halt und hol mir diese 50 Dinge. Das ist schon sehr cool. Also es hat schon was, dass du immer so in dieser Heimatbasis da zurück bist. Nervig finde ich, dass man natürlich immer wieder die gleichen Textblocken wegklicken muss, weil die jedes Mal sich freuen, dich zum ersten Mal zu sehen. Und da kommt ja dann auch wieder dieses traurige Element dazu, dass du halt einfach weißt, welches Schicksal diese Menschen erwartet. Gell?
Das ist dann
auch wieder so gleichzeitig schön und traurig. So.
Ich werde vermutlich jetzt ein paar Zelda-Fans ein bisschen prellen. Aber ich glaube, dass das im Gegensatz zu Majora's Mask, der Link in Ocarina of Time, in dem direkten Vorgänger, nie so wirklich einen direkten Bezug zu den ganzen NPCs hat. Mhm. Das ist halt irgendwie so ein Held und der ist halt cool und das bin ich und ich laufe da so durch und ich bin eigentlich eher ein bisschen distanziert und so auf so einer Beobachterrolle. Die Situation in Majora's Mask ist ja eine ganz andere. Du bist ja mit denen gefangen in dieser Zeitschleife. Aus Gründen, die wir später nochmal genauer erläutern. Aber du bist mit denen da drin. Und genau das, was du sagst. Du weißt ja, welche Schicksale die ereilen. Also du weißt ja teilweise, dass da Personen auch tatsächlich sterben. Also es ist eins der wenigen Nintendo-Titel, wo du siehst, wie Menschen krepieren, vor deine Augen zu Boden fallen und den letzten Atem zu machen. Habe ich auch, also sieht man fast kaum in einem Zelda, Zelda-Spiel sowieso, aber in einem Nintendo-Spiel. Und du kennst diese Schicksale und dadurch, dass du immer wieder zurückreist und deren Verhalten irgendwie kennenlernst, wird diese ganze Welt bizarrerweise nicht nur lebendiger für dich, sondern du wirst auch emotional sehr viel stärker damit reingezogen, weil du im Prinzip verantwortlich dafür bist, wie deren Schicksale ausgehen. Sehr viel stärker als bei anderen Spielen. Das wird dir hier so stark wie noch nie vorgeführt, weil du immer diesen Kontrast hast. Du hast immer auch vor allen Dingen diesen Kontrast zu dem ersten Tag, zu der ersten Begegnung und zu dem, was am dritten Tag passieren wird. Und abgesehen davon, dass das ja dieser Mond, über den haben wir gar nicht erwähnt, ne, dass dieser Mond, der dich da immer angrinst, dass der dann zu Boden stürzt und die ganze Welt zerstört, ist es ja auch so, dass du das in deiner Hand liegt, ob zum Beispiel ein Paar nochmal glücklich zusammenkommt, ob eine Person wieder ihren Geisteszustand erhält und Menschen einfach schlicht überleben. Oder ob Personen zu ihrem Glück finden. Und ich finde, das ist so ein Riesenunterschied zu Ocarina of Time. Bei Ocarina of Time tut man natürlich auch was für die Leute. Aber da baust du nie so diese Beziehung auf irgendwie, weil du weil Johnny gar nicht weiß, was die Konsequenzen sind. Die sagen dir dann, okay, ich habe den Wunsch A und wenn du mir den Gegenstand bringst, dann kriegst du was von mir und mir geht's dann gut. Aber du weißt dann nicht, was passieren würde, wenn du diesen, wenn du diese Quest nie erfüllen würdest. Und diese Lücke, genau dieses, was wäre wenn, das erfüllt Majora's Mask. Das finde ich total spannend.
Komisch, das geht mir exakt anders. Also mir geht es nämlich in Majora's Mask genauso, dass ich mal sage, ja, pff, ob ich das jetzt mache oder nicht, ist ja eigentlich völlig wurscht, weil es wird ja immer die Zeit zurückgespult und jeglichen Einfluss, den ich auf die Welt habe, jeglichen Fortschritt, den ich bringe, also du hast ja wirklich so Stellen, dass du irgendwie die Welt so verbesserst, dass du merkst, dass es den Leuten dort besser geht. Also ich versuche jetzt so zu umschreiben, ohne was zu spoilern. Und dann freuen die sich alle und sagen, hurra, jetzt endlich ist jetzt das weg und hurra, es geht uns besser. Und dann spulst du die Zeit zurück und kommst das nächste Mal wieder hin und dann ist wieder alles so genauso scheiße wie vorher. Und ich finde, das hat gerade bei mir eben genau das Gegenteil bewirkt, nämlich dafür gesorgt, dass ich mir sage, so, naja, toll, also ob ich das jetzt mache oder nicht, ist ja wurscht, weil ich werde es ja eh irgendwann zurückspulen, die Zeit, und dann ist das alles wieder weg, was ich da an Gutem getan habe. Und da ging es mir ja eher in Ocarina of Time so, dass ich sage, ja gut, aber wenn ich dann das nächste Mal wieder an der Stelle bin, dann freut er sich halt, weil dann sehe ich den einfach wieder da rumhüpft, weil er dann irgendwie seinen Hund wieder bekommen hat oder sowas und weil ich das gemacht habe. Und es bleibt halt auch erhalten. Und deswegen ging es mir da genau andersrum wie euch. Ich habe da eher weniger Bezug zu den einzelnen Charakteren gehabt. Schweigen.
Ja, witzig.
Ja, also im Spiel ist es schon so. Da geht's mir schon wie Daniel. Also ich find's schon auch frustrierend, wenn man sieht, wie die sich alle freuen, dass man zum Beispiel diese Eiszeit
in diesem, Spoiler das doch, ey.
Nein, ist doch kein Spoiler. Also dass diese Eiszeit dann halt irgendwie weg ist und die alle auftauen und dann weiß man, okay, jetzt spule ich zurück und dann sind sie gleich wieder im Eis. Aber ich glaube, was Micha meint, ist halt so die Stadtbewohner. Die außerhalb, die haben die Arschkarte gezogen. Die werden immer wieder zurückgesetzt. Aber die Stadtbewohner, da kriegst du ja quasi dann mit, was welches Schicksal die dann haben und welches nicht. Weil du musst dich ja irgendwann festlegen, welche Leute du in irgendeiner Form rettest und was nicht. Das meinst du, Micha, oder?
Ja, ich finde aber auch generell so diese Fragen, die sich dann stellen, ne? Wie weit lässt sich Schicksal beeinflussen und so. Kann man, also eins der besten Beispiele, wie man sowas in einem Computerspiel darstellen kann, finde ich erstaunlich. Also da habe ich natürlich damals, als ich jünger war, nicht so großartig drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo ich es jetzt nochmal so vor Augen habe und gespielt habe, reifer und älter, es fällt mir auf, dass es halt einfach eine spannende Frage ist, die da auch gestellt wird. Wie weit, ne, diese Zeitschaffe, das ist ja auch genau das, was bei vielen, gibt es da nicht diesen Film, Groundhog Day, täglich grüßt das Murmeltier und so. Ich meine, natürlich hast du irgendwann so einen Punkt der Resignation, wo du sagst, egal was ich mache, es wird immer wieder von Neuem passieren und so weiter, aber irgendwann merkst du halt auch, du hast das Schicksal eben in der Hand, so. Also die Geschicke der Welt, du hast das irgendwie noch zu beeinflussen, irgendwie, auch wenn die Leute sich nicht an dich erinnern und einige Sachen zurückgesetzt werden. Es stimmt, dass das Spiel, und das muss man als Kritik anlassen, der sehr pickig ist, welche Sachen zurückgesetzt werden und welche nicht, so. Ich habe auch den Eindruck, dass das nicht so konsequent durchdesignt ist irgendwie. Mhm. Das ist eine Kritik, die höre ich auch öfter von Zelda-Experten. Es gibt ja sehr viele Leute im Internet, die sich halt auch mit Zelda beschäftigen. Und das sagen viele, es hätte dann irgendwie einen globalen Einfluss haben müssen irgendwie so. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie man das vom Design besser lösen kann, aber es stimmt, dass ich manchmal auch dachte, so, warum ist es jetzt an der Stelle zurückgesetzt und dann nicht. Aber zumindest bei den Dorfbewohnern kommt es ja zumindest an. Also da ist es ja wirklich so, dass du da sehr viel stärker mit drin bist. Also jedenfalls ging es mir immer so. Zelda war für mich eigentlich immer so eine Reihe, wo Link persönlich immer so außen vor steht. So ist mein persönliches Ding. Ich mag Zelda. Aber Link war für mich, also gerade so bei Twilight of Princess ist mir das aufgefallen, so, das ist halt ein Typ. Punkt. Und da kann ich halt.
Aber das soll ja auch genau. So sein, das ist ja gewollt. Genau. Also der heißt ja nicht umsonst Link, weil er eben die Verbindung zwischen dem Spieler und der Spielwelt herstellt und eigentlich aber halt.
Mind blown.
Eigentlich ein, relativ absichtlich blass bleibendes Wesen ist, damit man als Spieler das sich eben reinversetzen und reinprojizieren kann.
Genau, und das ist halt so, es ist eine persönliche Präferenz. Ich persönlich finde immer so Figuren besser, die tatsächlich einen Charakter haben, wo ich mir vorstelle, in eine Rolle zu schlüpfen, wie in einem Rollenspiel. Und bei Link ist es ja eher so, dass man einen Vasen-Avatar hat, wo man sich selbst reinfüllen kann. Und bei Majora's Mask, das ist so ziemlich der einzige Zelda-Teil, wo ich emotional auch tatsächlich drin bin, nicht wegen Link. Also der tut mir zwar wegen dieser Verwandlung am Anfang, also wird er am Anfang direkt in so einem Baum Deko-Dings da irgendwie fallen. Das ist schon ziemlich grausam, finde ich. Und all solche Dinge. Aber diese Welt, die drumherum ist irgendwie, die ging mir viel, viel näher als bei den anderen Zeldas, die ich bisher gespielt habe. Also ich habe Link Between Two Worlds und solche Sachen noch nicht gespielt, aber die älteren, die kenne ich alle. Und da war das für mich immer so, der läuft da durch und reflektiert das gar nicht so wirklich, was da passiert irgendwie. Und bei dem Majora's Mask ist es zum ersten Mal so, dass ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, das kommt bei mir als Spieler irgendwie an. Okay. Und für ein Nintendo-Spiel, wo ich persönlich, also ich jetzt ganz persönlich nie immer so viel anfangen kann, weil für mich sind das immer so halt Figuren, die sich dem Spiel halt immer unterordnen, was sicherlich auch zur Nintendo-Philosophie gehört und was die Spiele auch so lustig macht. Aber das dramaturgisch ist so das Erste, was dann bei mir dann irgendwie Klick gemacht hat, wegen diesem Drei-Tages-Rhythmus.
Ja.
Ist ganz seltsam. Also ich meine, klar, kann ich auch verstehen, dass es dann in die andere Richtung geht. Ist echt interessant.
Ja, und also ich meine, wir überstrapazieren und zitieren dieses Sprichwort überstrapazieren. Das ist cool.
Das ist ein Wort, geiles Wort. Das merke ich mir jetzt.
Dieses Sprichwort in diesem Cast tatsächlich sehr oft, und das stimmt aber hier wahrscheinlich noch nie so, stimmt jetzt hier noch nie so gut wie sonst und überhaupt. Nämlich, dass es einfach meckern auf hohem Niveau ist. Also selbst ein schlechtes, in Anführungsstrichen, nerviges Zelda ist immer noch ganz, 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 ganz weit oben in einer Liste von Spielen. Und man spielt so viel Schrott, und da kann man sich auch schon mal die Zeit nehmen und in Majora's Mask rausfinden, welcher Dorfbewohner welchen Tagesrhythmus hat. Also das heißt, das ist, um Gottes Willen, das ist kein schlechtes Spiel. Und es ist kein Spiel, wo man jetzt irgendwie sagen müsste, das wäre auf jeden Fall irgendwie nicht das wert, dass man es geremaked hätte.
Im Gegenteil. Es ist eins der wunderbarsten Spiele, die, glaube ich, hier gemacht worden ist, weil es auch so unique ist. Weil es halt so wirklich so ganz eigen ist. Und es hat mehr Macken als viele Zelda-Spiele. Oder innerhalb der Zelda-Serie hat es, glaube ich, ist es das, was am wenigsten zugänglich ist.
Genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, den haben wir jetzt, glaube ich, schön rausgearbeitet, nämlich, dass Zelda war für mich immer ein Spiel, was eine perfekte Lernkurve hat. Nämlich, du fängst an, dann machst du die erste kleine Sache, dann kriegst du den Gegenstand X, und mit dem kannst du dann in den Bereich Y gehen. Da kommst du vorher gar nicht rein, und da ist dann alles schon ein bisschen schwerer. Und dann kriegst du das, und dann kriegst du die Pfeil und Bogen, und dann, also, und du hast immer so, du weißt immer genau, was du als Nächstes machen musst, und du hast doch immer genau den aktuellen Fähigkeits- und Kenntnisstand, sowohl als Spieler als auch als Link, der natürlich auch an den Fähigkeiten und Aufgaben wächst und neue Gegenstände dazu bekommt. Und da hast du halt einfach so eine perfekt ansteigende Lernkurve. Und die hast du halt in Majora's Mask überhaupt nicht. Du hast teilweise dieses, boah, geil, jetzt habe ich den Tempel geschafft, jetzt geht's voran und sowas. Und dann brauchst du wieder 3 Tage, die du nur rumwurstelst und irgendwie keine Handlung wirklich zu Ende bringst, weil du wieder irgendwelche Timelines verpasst hast. Und da haben sie dieses Konzept dieser Lernkurve einfach mal sicherlich auch absichtlich komplett durchbrochen. Und das sorgt eben dafür, dass, wenn man halt die anderen Zelda-Teile so mag für das, was sie sind, dass man hier erstmal vor den Kopf gestoßen ist.
Wenn man aber einen Zugang dazu gefunden hat, ist es wahnsinnig faszinierend und toll. Das definitiv. Aber man schützt dann trotzdem nicht davor, in den Frust reinzulaufen. Aber wie du es gesagt hast, ist untypisch für ein Zelda-Spiel. Ja. In allen Belangen. Und untypisch für Nintendo eben auch, mit dieser düsteren Ebene.
Ja, oh, okay, jetzt müssen wir wirklich mal drüber reden. So, also hier ein kleiner Spoiler-Teil.
Ja, ganz kurz, also wer jetzt nicht weiterhören mag, wer einen New 3DS hat oder einen 3DS, auf jeden Fall angucken, wenn man das damals nicht gespielt hat. Wenn man es schon gespielt hat, lohnt sich es, glaube ich, trotzdem, weil es einfach ein tolles, tolles Remake ist, wenn man es irgendwie nochmal in der Sammlung haben möchte. Und ich glaube, Warnung ausgesprochen für die Leute, die es noch nicht gespielt haben, haben wir genug. Ich glaube, das kann man jetzt einordnen, ob das ein Zelda ist.
Ja, fette Empfehlung. Also es ist so doppelt und dreifach ein 120er, trotz aller Kritik.
Ja.
Es ist ein Spiel, das spaltet. Ist nicht für jedermann, muss man selber mal rausfinden. Aber es ist ein einzigartiges Spiel. Mhm. Vor allen Dingen im Portfolio von Nintendo.
Sollte
man zumindest mal ausprobiert haben, ist vor allen Dingen auch spielhistorisch wirklich ein sehr interessantes Spiel. Und es ist eine sehr liebevolle Überarbeitung. Also man kauft da jetzt nicht irgend so einen Kackport, der aussieht wie Scheiße, sondern es ist wirklich, ja, also teilweise
werden
also ist wirklich
richtig. Ich war nur ob deiner drastischen Worte geschockt. Ja. Ganz gewöhnt von dir.
Ist ein liebevoll gemachter Port. Es ist auch kein Port. Komischerweise gab es aber trotzdem Patch, als ich es gestartet habe.
Ja, da gab es irgendwelche Glitches in irgendeinem Tempel, habe ich gelesen. Ja. Jetzt ist aber Nintendo auch schon so weit.
Aber wenigstens gibt es keinen DLC.
Ganz komischen Glitch. Ich habe, das muss ich jetzt gerade sagen, den einzigen Bug, den ich, also außer so ein paar Clipping-Fehler, weil die Kamera halt manchmal so drehen kannst mit dem C-Stick, dass du irgendwie in der Wand drin steckst, ist ja kein wirklicher Bug. Ich habe einen ganz seltsamen Bug. Manchmal laufe ich und dann rolle ich irgendwie beim Laufen oder so als Goron und dann wird der Bildausschnitt bei mir kleiner. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann habe ich nur noch so ein Briefmarkengroßes Bild auf dem Display. Und wenn dann wieder eine Cutscene kommt, also sprich eine Ladesequenz, wenn ich irgendwo in eine Tür reingehe, dann ist es wieder auf Vollbild. Okay, ganz, ganz seltsam. Also
aber
so,
dass wenn der Bildschirm Monitor kleiner so ein bisschen wird, ist ja immer kurz bevor der Tag zu Ende ist.
Ja, genau. Und dieser Effekt, der tritt dann bei mir auf, wenn ich irgendwie rumrolle oder so. Und dann ist so ein kleiner schwarzer Rahmen. Und wenn ich das ein paar Mal mache, dann ist nochmal ein kleiner schwarzer Rahmen. Und dann wird es immer kleiner, das Bild. Ganz seltsam.
Das ist alles der neue Stick. Das ist nicht gut, der neue Stick.
Ja. Gut, also Empfehlung ausgesprochen. Du möchtest jetzt noch spoilern, aber pass auf, du spoilerst uns auch damit. Aber lass uns ein bisschen Meta werden.
Ja, Moment. Also ich will jetzt nicht die Handlung spoilern. Das ist ein Unterschied. Mhm. Also wir müssen unbedingt aber drüber reden, was da eigentlich passiert. Nämlich, ich mache jetzt eine Riesenfass auf. Und
der Podcast ist erst eine Stunde.
Das wird jetzt einige schockieren. Aber Link stirbt am Anfang des Spiels.
Das ist eine Theorie, dass das ganze Spiel
genau
quasi die Totenreise ist von Link, richtig?
Richtig, genau.
Aber es ist nur eine Theorie. Es ist nicht so, dass man es im Spiel konkret so rauslesen
muss. Nein, das ist eine Theorie. Das muss man so ähnlich wie in den Silent Hill Spielen halt auch lesen. Ne? Das sagt niemand im Spiel. Das sind halt nur so diese Hinweise, die man drauf kriegt. Aber das Spiel fängt sprichwörtlich im verwunschenen Wald an. Mhm. Link läuft da allein durch und fällt dann auch irgendwie in so einen Baum rein und steht plötzlich in einem Land, wo es trotzdem Himmel gibt. So, also im Untergrund kann es schon mal keinen Himmel geben, wenn wir schon mal so da sind. Und es sind viele, viele Aspekte drin, die dafür sprechen, dass Link tatsächlich tot ist. Nämlich viele Figuren.
Wie meinst du, es gibt trotzdem einen Himmel?
Ja, also wenn du in einen Baum reinfällst,
in den Baum. Ach so.
Ja, also es ist ja wie bei Alice im Wunderland irgendwie so. Also du fällst da wirklich runter und da fängt diese verwunschene Reise ja auch tatsächlich an. Und also es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel triffst du da Figuren, die du in Ocarina of Time auch auf deinem Weg gesehen hast irgendwie. Und die können
da eigentlich gar nicht sein können.
Eben, so. Die können da eigentlich überhaupt gar nicht sein. Also es gibt Masken von verstorbenen Personen aus dem Vorgängerteil und es gibt NPCs, die tatsächlich leben und für die du dann irgendwie auch Quests erfüllst, die tauchen in Ocarina of Time schon mal auf. Das ist so der erste Indiz. Und dann hast du ja immer diesen Drei-Tages-Rhythmus. Und diese einzelnen, es sind ja, glaube ich, fünf Länder und die haben alle irgendwie so Themen, die haben alle irgendwie mit Verlust, mit Schuld und mit Trauer zu tun. Durch die Bank weg. Also man trifft zum Beispiel eine Frau, die hat ihr Kind verloren und steht dann so am Meer und schaut hinaus. Und du, dieses ganze Ding, dieses ganze Themenkomplex. Es geht immer nur um Tod und es geht immer nur um die Art und Weise, wie man mit diesem Tod umgeht und wie man den verarbeitet. Und vor allen Dingen aber auch um...
Ja, oder der Vater, der mit dem heulenden Kind bei den Gorons und so.
Genau. Und es gibt dann so andere Quests, wo dann zum Beispiel auch dieses Thema so ein bisschen variiert wird, wo du dann zum Beispiel Wissen weitertragen musst, wo die Idee symbolisiert wird, dass du... Da gibt's ja diesen Tanz, ich habe den Namen vergessen, aber das sind diese beiden Schwestern, die so rumrum tanzen, du musst denen ja irgendwie diesen Tanz besorgen und da wird auch die Idee so ein bisschen erklärt, dass das Tradition und dass das Wissen auch tatsächlich an ältere Generationen irgendwie weitergereicht wird. Und das ist ganz schön auffällig, dass dieses ganze Spiel nur mit solchen Themen durchsetzt ist irgendwie. Der Barkeeper will zum Beispiel kurz bevor die Welt untergeht am liebsten nochmal irgendwie seinen Lieblingskunden sehen und dann musst du irgendwie versuchen, den da reinzukriegen in die Bar. Oder dann gibt es diese Geschichte auf der Farm, wo du versuchen musst, diese Schwester zu retten, weil irgendwann nachts merkwürdige Wesen kommen und irgendwas mit ihrem Gehirn anstellen. So, also ganz bizarr für Nintendo-Verhältnisse. Aber du versuchst, diese dann zu retten. Und was du machst, ist ja, du rettest nicht nur die Farm, sondern rettest ja natürlich auch dieses Verhältnis zu der Schwester untereinander und so weiter. Und das ganze Ding, dieser Drei-Tages-Rhythmus, das ist ja sowas wie das Fegefeuer. Du hast, Link muss immer wieder zurück, muss Fehler korrigieren und Fehler korrigieren und Fehler korrigieren und immer wieder Sachen wiederholen, bis er alles irgendwann richtig macht. Und das Geile ist, dass diese Link-Reinkarnation, das hatte ich ja vorhin angedeutet, die taucht in Twilight Princess auf. Das ist irgendwie so ein Wächter, der hat auch...
Um diese Theorie quasi nochmal zu bestätigen.
Genau, der hat wirklich tatsächlich auch so einen Toten gesehen, also wirklich sieht aus wie ein Monster, aber der sagt, ich habe zu Lebzeiten es verpasst, mein Leben als Held zu ehren und zu leben irgendwie. Und das ist so ungefähr der Zustand, den Link auch tatsächlich am Anfang des Spiels hat. Er versagt ja irgendwie. Er hat irgendwie seine Partnerin, die am Ende verschwindet, die sucht er ja anscheinend in diesem Wald und er stirbt. Und das Land, das ihn berühmt gemacht hat, das verlässt er ja, indem er in diesem Wald geht und so. Und das ist super abgefahren. Also da gibt's, da kann man noch ganz tief einsteigen, aber im Prinzip ist es ein verwunschener Wald, diese Fegefeuer-Erfahrung, die man da in diesem Spiel erlebt. Also Link ist längst gestorben. Und das Krasse ist auch, du kannst ja später an irgendeinem Punkt kannst du Klone erstellen von so Figuren. Und das sind alles Figuren, die sind alle tot. Warum kann Link von sich selbst eine Figur erstellen?
Und allein die Skurrilität dieses Mondes, der da grinsend über der Stadt hängt, der ich meine, es ist ein Fantasy-Spiel, ja. Deswegen wundert man sich nicht, dass der Mond ein Gesicht hat, aber innerhalb dieses Gesamtkontexts sind es schon Auffälligkeiten. Also ich habe da auch schon so ein bisschen reingelesen in diese Link ist tot-Theorie und es ist total faszinierend. Und es gibt diesem ganzen Spiel, das ja eh schon durch diese Maskenthematik und dieses leicht gruselige, dass es immer auch um Tote und sowas geht, nochmal eine ganz weitere Ebene. Und das finde ich echt, das machen sie echt, echt gut, weil das auch so subtil daherkommt und du kannst es als ganz normales Zelda-Spiel spielen und ein bisschen Bogen schießen und Feuerpfeil und juhu. Und du kannst aber eben auch in diese Ebene eintauchen, wenn du möchtest und da Sachen rauslesen. Und das wüsste ich jetzt bei keinem anderen Zelda-Spiel, dass das so extrem irgendwie möglich ist in der Form.
Und das, was Daniel auch meinte, so, das ist ja irgendwie immer noch alles sehr, sehr Nintendo-typisch dargestellt, ne? Mit so Geräuschen und Soundeffekten, die man so kennt. Aber es ist trotzdem irgendwie creepy, so, obwohl das ja durchaus so eine Humorkomponente, also dieses Lachen ist so von diesem Horror-Kit, da heißt der irgendwie im Englischen anders, ne? Ich glaube, da heißt der heißt auch Horror-Kit, ne? Oder Skull-Kit und so. Auf jeden Fall, wenn der mit seinem Kopf, wenn der sich so bewegt mit dieser Maske so, das ist super krank. Und in 3D kommt das, also ich habe das angemacht hier in 3D und das war für mich dann schon fast wie eine neue Erfahrung, weil allein dieser Transformationsprozess am Anfang, das wie Link sich verwandelt, er ist ja plötzlich umzingelt von diesen merkwürdigen Wesen und das ist super unheimlich, obwohl das alles Comic-Grafik ist und so. Und auch die Musik, die wird dann ja, obwohl das ja nie dieses Orgelige von Nintendo so verlässt, die haben ja so gerade zu Nintendo 64 Zeiten sowas sehr Synthesizer-Orgelig-mäßiges gemacht. Und das macht das Spiel nur noch merkwürdiger und nur noch komischer. Und trotzdem hast du ja immer noch diesen Humor zwischen. Also es ist halt immer noch an einigen Stellen ziemlich lustig, aber das macht das Ganze irgendwie nur noch schlimmer. Also ich find's herbe creepy, das Spiel so.
Ich fand nur seltsam, dass dieser Zora, der Tod von dem Zora, also von diesem Wasserwesen, der ist irgendwie zu Slapstick fürs Spiel.
Das stimmt.
Der verabschiedet sich ja dann so mit diesem E-Gitarren-Song auf diesem Fischskelett und dann kippt der um wie in so einem Comicfilm irgendwie. Ich bin jetzt tot, tschüss. Schreib auf meinen Grabstein noch das Lied irgendwie. Also das fand ich irgendwie unpassend im Kontext des Spiels.
Ich finde
die anderen Tode ja auch sehr würdevoll
irgendwie. Ja, ich finde auch bei den NPCs ist es auch stärker. Ich habe das Gefühl, dass bei der Hauptquest, gerade bei so den bei den Bossgegnern und so, dass sie da schon da versucht haben, es noch so kinderfreundlich wie möglich zu machen. Aber so diese optionalen Sachen, also gerade das mit dieser Mutter, die ihr Kind, das fand ich so krass. Also ich saß da und dachte, wie, das ist doch Nintendo hier. Und das sagt die jetzt nicht. Die schreit jetzt nicht rum und sagt, oh Gott, hier, mein Leben ist kacke. Sondern das kannst du alles rauslesen. Das ist alles total subtil zwischen den Zeilen und sehr, also für Nintendo, also Nintendo ist ja jetzt, ich würde nicht sagen, so unbedingt für die Subtilität bekannt. Ich habe kürzlich noch Star Fox gespielt, habe ich gekocht. Oh, wir brauchen eine Geheimwaffe, dann finden wir die. Zerstören wir doch alles. Sondern das ist ja wirklich einfach so ganz vorsichtig angepackt so. Also, hätte ich nicht erwartet, dass es bei Nintendo irgendwie so kommt irgendwo. Und das ist echt eine Stärke. Finde ich total gut. Und wie gesagt, es funktioniert trotzdem als normales Zelda-Spiel. So. Also wenn du keinen Bock drauf hast, dann ist es für dich Zelda mit ein bisschen Halloween-Setting.
Ja,
und es funktioniert trotzdem irgendwie so. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und das ist das, was, also für mich ist es sowas wie das Silent Hill unter den Zeldas irgendwie. Weil es ja wirklich diese ganze Idee, dass die Leute in ihre eigene Vorhölle, in ihren Limbus kommen und sich mit ihrem eigenen Problem und ihrem Leben auseinandersetzen müssen und deshalb ja auch immer diese ständige Wiederholung. Das ist, das hat Nintendo so in der Form noch nicht gemacht und ich kenne auch kein Nintendo-Spiel, das diese Tiefe hat, tatsächlich. Also von den eigenen Hausmarken, meine ich jetzt.
Naja, und diese drei Tage wiederkehrende Rhythmus passt da ja auch dazu, weil es ist ja auch so ein Höllenthema, so dieses, dass du dazu gezwungen bist, immer wieder den gleichen Ablauf, immer wieder die gleichen Qualen zu durchleben. Genau. Und du weißt, auf was es hinausläuft, aber du bist trotzdem, kannst diesem ja, nicht entkommen. Das gibt's ja auch in der griechischen Mythologie mit dem, wie heißt der, dem immer wieder die Leber da weggefressen wird, der am Felsen hängt und sowas. Und der, glaub Sisyphus ist der, der da irgendwie den Felsen dann den Berg raufrollen muss und der rollt immer wieder runter und er muss es aber immer wieder machen. Und also dieses Thema der wiederkehrenden Qualen und dieses sehenden Auges, das immer wieder gleiche Schicksal durchleiden zu müssen, das ist ja durchaus ein bekanntes Thema, was da manchmal aufgerufen wird. Also ich war auch tatsächlich überrascht, das habe ich doch damals irgendwie nicht so wahrgenommen beim ersten Mal spielen. Und das ist mir jetzt deutlich mehr aufgefallen, wie viel düsterer, wie viel ernstere Themen das Spiel irgendwie anspricht. Und also wenn man das Auge dafür hat und das auch bemerkt. Und ich glaube, auch deswegen hat Majora's Mask auch immer irgendwie so eine Sonderstellung in dieser Zelda
Lore. Ja. Wer jetzt trotzdem ein bisschen gehört hat, man nimmt sich dadurch jetzt nichts weg mit dieser Information. Nee,
Im Gegenteil.
Man achtet sogar jetzt ein bisschen stärker drauf und also es gibt trotzdem noch einige Überraschungen. Also was am Ende noch passiert, ist
richtig geil. Es ist ja kein Spoiler, weil es ja nicht in der Geschichte so erzählt wird, sondern man kann das halt rauslesen. Also mir hat es jetzt eher die Augen geöffnet, als ich das vorher gelesen hatte. In irgendeinem Facebook-Kommentar hat mir das jemand geschrieben gehabt. Ich glaube, der Markus von Superlevel oder so. Dass das eben diese Ebene, diese Lesart, sage ich jetzt mal, irgendwie hat. Und dann hat das Spiel auf einmal auch so Klick gemacht, dass ich viele Sachen dann auch viel klarer wahrgenommen habe, wie die denn in diesem Kontext irgendwie auch bedeutend sein können.
Man versteht einige Dialoge dann auch plötzlich ganz anders. Genau. Ne? Also da gibt's ja diesen eklig grinsenden Maskenhändler. Mhm. So, und der schüttelt dich und sagt so, du hast ein grausames Schicksal aufgebürgt bekommen. Und du denkst in dem Moment, wenn du das nicht weißt, es geht um seine Verwandlung zum Baumwesen irgendwie so. Aber wenn man das jetzt mit dieser Lesart lesen möchte, geht's vielleicht um was völlig anderes, um eine größere Schuld, die Link irgendwie zwischen Ocarina of Time und Majora's Mask, was wir nicht sehen, vielleicht begangen hat und die dazu führt, dass er jetzt dort gelandet ist irgendwie. Das ist ganz schön unheimlich. Sehr und cool. Ja.
Also die beste Version auf jeden Fall, würde ich sagen. Gerade mit C-Stick, mit den zusätzlichen Hilfen und so, sollte man sich angucken.
Gut. Aber es geht auch, wenn man den alten 3DS hat.
Ja, wie gesagt, man kann ja auch den Circle Pad benutzen.
Nee, den kann man nicht benutzen.
Der ist völlig
Man läuft ja damit nicht rum. Zu Hause sitzt ja keiner.
Okay. Also selbst zu Hause habe ich noch einen Restanstand.
Genau, wir haben ja noch ein kleines Special, jetzt hat keiner mehr zugehört, das müssen wir vorne dran schneiden. Wir verlosen noch ein Zelda-Monopoly, kriegen wir noch gesponsert von Winning Moves. Die machen noch immer so Lizenzumsetzungen von Monopoly und da gibt es eine Zelda-Edition, die können wir noch verlosen.
Das ist ja wie bei Star Wars.
Ja, also so, da gibt es dann auch die Ocarina of Time und so als Spielsteinchen und ganz nett. Aber das schneidet man dann nochmal vorne dran für die jetzt nicht bis jetzt hierher gehört haben, würde ich sagen. Und schreiben sie in Blogpost. Wäre ja fies. Ja. Gut, also unter allen Kommentaren.
Unter allen Kommentaren oder müssen die was sagen?
Ein Kommentar ist okay.
Okay.
Gut. Ich würde jetzt fast abmoderieren, aber Daniel, ich gebe dir das letzte Wort.
Nee, das passt schon.
Dann sage ich tschüss.
Bis dann. Tschüss. Ciao.